Lukas, du bist ja gerade auf der Buchmesse.
Bist du so viel
Passmann hinterher gereist, du alter Fanboy?
Na, ich habe aber deine Freundin Laura...
Schwierig jetzt. Du weißt jetzt nicht, was du antworten sollst. Ne? Wenn du jetzt eine deiner üblichen Schmähungen auspackst, dann bist du sofort wieder
miese Emanzenfeind. Ich habe das nochmal kurz überlegt. Ich bin ja pure Männerliteratur.
Ja, alter Wahnsinn, ey. Alter, ich wirklich, also da muss ich, also komm, lass uns besser weiterreden. So, sonst alles, was ich jetzt sage, könnte mir direkt das Genick brechen. Ne?
Aber ich habe deine Freundin Laura Karasek getroffen.
Ja,
schönen Gruß.
Die ist super. Ja, sehr schön. Ich mag die sehr. Die ist ein netter Mensch.
Die habe ich im Fernsehen gesehen neulich.
Jetzt hör mal auf. Das gibt's doch gar nicht. Weil du alles, also Mike, wo du kommst rum. Du kommst richtig rum.
Ich habe sie geschminkt im Fernsehen.
Ja, ich glaube, also ich möchte Laura nicht zu nahe treten, aber ich glaube, man hat kaum eine andere Chance, als sie geschminkt zu sehen. Ne?
Also auf jeden Fall Frankfurt.
Ich lasse das mal so stehen.
Ja, Frankfurt, du bist wie Plasberg, genau. Du lässt das mal so stehen. Genau so einer bist du nämlich.
man sieht, wie immer, das Buchmesse ist in Frankfurt. Ich habe gestern 27 Minuten auf ein Taxi gewartet.
Oh Gott.
Und dann saß Michael Friedmann.
Wirklich?
Da. Michael Friedmann, ja.
Michel Friedmann.
Guck an.
So.
Ja.
Tatsächlich. Grüße bitte. So. Apropos, lange auf ein Taxi warten. Da hast du mir mal natürlich wieder für die heutige Werbung, für unseren heutigen Werbepartner, wirklich eine 1A-Vorlage gelegt. Im Grunde genommen also nicht mal Ilkay Gündogan hätte diese Vorlage besser spielen können. Genau auf den Punkt. Denn wir begrüßen als... Denn wir begrüßen als heutigen Werbepartner Moja. Moja, das neue Mobilitätskonzept aus dem Hause... Weiß gar nicht, dürfen wir verraten, wer hinter Moja steckt?
Oha, lass mich raten, die Rothschilds.
Weiß ich nicht, ich lasse es mal stehen. Vielleicht machen wir ein kleines Gewinnspiel. Wer betreibt eigentlich Moja? Das nur am Rande. Also es ist natürlich ein total neues Konzept, um ein bisschen sozusagen die Städte den Menschen zurückzugeben. Also für weniger Verkehr auf den Straßen zu sorgen. Es ist ein Buskonzept, das man per Moja-App tatsächlich sich bestellen kann in Hamburg und in Hannover. Und Moja startet ab dem 21. Oktober, also ab Montag, eine Kampagne unter dem Namen Guter Move. Das ist erstmal super für euch, weil jede Einzelfahrt, die ihr mit Moja macht und über die App letztlich dann auch bestellt, kostet maximal 5 € und Moja spendet pro 100 Fahrten eine Einzelfahrt an einen guten Zweck. Also 100 Leute fahren, eine davon, eben die 5 €, werden gespendet und damit werden verschiedene gemeinnützige Initiativen in Hamburg und in Hannover unterstützt. Menschen, die Gutes in den Städten tun, sollen quasi von Moja und natürlich von euren Fahrten dann letztlich unterstützt werden. Ihr könnt das Ganze nachlesen, welche Initiativen, welche Projekte das sind, findet ihr auf der Moja-Website unter moja.io, also moia.io. Da könnt ihr alles nachlesen und Moja unterstützen.
Also ich kann nur sagen, seitdem ich mich bei Hart aber fair über Moja kritisch geäußert habe, habe ich das Gefühl, dass sie mich in Hamburg verfolgen. Egal wo ich bin, ist da schon einer hinter mir her. Egal wo ich hingucke, da kommt ja schon. Leute, das ist, so. Die haben mich auf dem Kieker, das sag ich dir. Falls ich nächste Woche nicht mehr auftauche, dann haben die mich kaltgestellt. Egal wo ich bin, sind die immer hinter mir. Ich sag's dir. Ja.
Wollen wir anfangen?
Machen wir unbedingt.
Liken Sie bitte die Musik jetzt. Herzlich willkommen, hier ist Fußball MML, der Lieblingspodcast der Deutschen. Ich mach das immer einfach mal einen fetten Rund.
Super, sehr gut.
Ja. Der Lieblingspodcast der Deutschen mit Micky Beisenherz.
Ich tue das. Ich bin Trainer. Ich komme von Tolstoi. Ich komme von Homer. Ich komme von Cervantes. Lassen Sie mich in Ruhe mit stellen Sie mir nicht solche Fragen.
Ja. Was so ein Auftritt im Doppel passt doch alles anrichten kann, oder?
Genau, das Archiv und MML verzeiht nicht.
Aber so, aber Fun Fact, so klingen auch 50% der Interviews auf dem blauen Sofa hier in Frankfurt. Ja.
Und jetzt natürlich noch, und jetzt noch für, damit Mike gleich wieder, wieder in unseren Simpsons-Kosmos eintaucht. Ich komme von Homer. Hallo Homer, ich komme auch von Homer. So.
Ich bin schon raus, seit du 8 Minuten Werbung gemacht hast. Ja, so hat halt jeder sein Ding hier am Morgen. Also, ja, mach doch mal weiter, Mike. Ich bin so geil, ein bisschen geil darauf, dass du mich jetzt vorstellst.
Ein bisschen geil darauf bist du, ein bisschen geil bin ich darauf, dich vorstellen zu dürfen. Und ich hoffe, jetzt werden alle geil im gesamten Mikrokosmos von Fußball-MML. Habe ich nicht eben noch von einem Makrokosmos gesprochen? Ah gut, aber hier ist Lukas Vogelsang.
Lukas Vogelsang.
Frankfurter Applaus.
Der einzige deutsche Schriftsteller, der zwar eine Weste trägt, aber noch nicht den Buchpreis hat.
Ich habe gestern Kollegen gleich mal begrüßt mit dem Satz, du bist ja wohl der Buchpreisträger der Herzen, kommt nie gut an.
Ach so, oh ja, da glaube ich sofort.
Pass auf, aber mein Buchpreisträger der Herzen, seitdem ich ihn auf der Litruhe am vergangenen Sonntag mit Ewald Lien auf der Bühne gesehen habe, hier ist Mike Nöcker.
Vielen, vielen Dank.
Mike, darf ich noch mal ganz kurz, bevor es richtig losgeht, kurz einen Ausschnitt, ich habe das sozusagen mental mitgeschnitten von Ewald Liens Lesung, also für alle, die nicht dabei waren, es kommt jetzt ein 10-sekündiger Ausschnitt. Ja, also ich lese ihn jetzt mal, also diese Seite, also na, bla 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 bla, das interessiert sie ja eh nicht, also diese Seite, also 92 war ich in Duisburg, davor gemein. Arminia Bielefeld.
Du bist total gemein. Du bist ein ganz fieser Mensch, Lukas Vogelsang.
Weil das alles so gemein und fies ist, bringen wir jetzt mal ein bisschen Herzenswärme hier rein, ja, wie ihr kalten, zynischen Schweine. Wir gratulieren Ewald und Rosalien zum 40. Hochzeitstag. So sieht's nämlich aus.
Ist das. Pausana hätte die beiden nicht interviewt.
Dann haben die ja exakt 20 Jahre vor mir geheiratet.
Das war bestimmt ein teuflischer Plan von denen.
Möglicherweise. Ne? Das haben die vor
Das haben die nur wegen Jahren euch gemacht. Ja,
ist witzig.
Um dann sagen zu können, das ist ja super dated, das ist ja echt richtig
old. Aber um die Erzählung mal abzurunden, wir spielen ja hier am Samstag, ich bin ja auch deshalb da, weil ich mit der Autoren-Nationalmannschaft am Wochenende gegen Norwegen spiele und wir hatten die Wahl intern mit dem DFB, ob wir Ewald Lien als Trainer bekommen oder Otto Rehhagel. Ich habe irgendwie das Voting verpasst, aber es ist Otto Rehhagel geworden. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass er mich am Wochenende nach 20 Minuten gegen Pascal Ojikwa austauscht und wir einen Riesenskandal am Hals haben.
Großartig. Vor allen Dingen.
Oder pass auf, dass er nicht irgendwie wie beim Siegmann auf dem Platz ruft, hier, pack ihn dir.
Das kann natürlich auch sein. Ich weiß auf jeden Fall, Lukas, wenn du gut spielst, wird er am Ende des Spiels auf jeden Fall nicht sagen, also ich kann dir nur sagen, dieser Lukas Vogelsang, er erinnert mich an Verdi, erinnert mich an Goethe, an Schiller. So wie er aufgespielt hat, hat er uns eine schöne Arie gesungen. Ja, wunderbar. Und dann pfeift er noch auf dem kleinen Finger hinter dir her. So. Also sowas wird kommen. Ja. Naja.
Ach Kinder, wir haben jetzt ein paar Namen gedroppt, aber so richtig haben wir ja noch nicht über Fußball geredet.
Naja.
Dabei haben wir eine Fußballwoche hinter uns.
Ja.
Ich möchte mal wirklich Fußball der Herzen.
Ja, naja.
Es war Gott. Aber das.
Also wir müssen uns über.
Also wenn du die Herzen als Instagram Likes begreifst, dann ja.
Wir müssen ja über.
Möchtest du das einordnen oder wir, Lukas?
Ich würde einfach nur mal sagen, wie schnell sich das auch verändert. Wir waren vor einer Woche noch, das ist also so der Ort der Glückseligkeit, wenn man mal nochmal drüber nachdenkt, waren wir in der Kneipe von Kevin Großkreuz, ja, wo das wirklich das Herz des ehrlichen Fußballs schlägt, ja, und dann sehen wir uns eine Woche nicht und in Bulgarien beim Spiel gegen England gibt's einen Hitlergruß oder zwei oder drei, ja. Dann fangen die türkischen Nationalspieler an zu salutieren. Dann gibt es ein Like, einen zurückgenommenen Like, eine Diskussion. Und du merkst einfach so, der Fußball als solches ist immer schon ein Spielball gewesen für die Politik. Aber noch nie, also ich kann mich nicht erinnern, dass innerhalb von einer Woche so massiert. Also dass es so viel auf einmal passiert ist, wo man gesehen hat, diese politische Bühne, sie ist total politisiert und wir müssen damit jetzt irgendwie umgehen.
Ja. Ja. Also es hat natürlich auch damit zu tun, dass natürlich wesentlich mehr des Fußballs jetzt halt eben auch in die Öffentlichkeit getragen wird. Also salutierende Kreisliga-Fußballer hätten wir noch vor 10 Jahren nicht wirklich wahrgenommen. So, das muss man ja auch dazu sagen. Und auch, also gut, bei Länderspielen, was auf den Rängen los ist, das hat man sicherlich auch vor Jahrzehnten schon mitbekommen. Aber klar, also ich meine, der Fußball ist ja nun mal einfach auch Transportstoff für alles. Also für Emotionen positiver und negativer Natur. Und natürlich war der Fußball auch immer schon Präsentationsfläche für Politik. Also ich meine,
ich will ja vielleicht mal gleich den Punkt mit einwerfen, dass das, was jetzt in der letzten Woche sozusagen geballt passiert ist, unter anderem auch deshalb passiert ist, weil ja tatsächlich die letzten 10, 20, vielleicht sogar immer Jahre, der Fußball immer versucht hat, unpolitisch zu sein, jedenfalls vertreten durch führende Funktionäre bei FIFA, UEFA, DFB und so weiter und so fort. Und man hat immer versucht, sich rauszuhalten aus der Politik und merkt jetzt möglicherweise, dass diese Neutralität einfach zu gar nichts bringt, weil es ist natürlich eine große Plattform. Jeder weiß irgendwie um die Kameras, die in einem Stadion stehen, und jeder weiß um die Kraft, die dann zusätzlich noch zum Thema Social Media und durch das Thema Social Media mit reingetragen werden. Und jetzt hast du nämlich natürlich das Dilemma, dass du als Organisation quasi keine Haltung hast, keine Richtung vorgibst, keine Werte hast, die du vertrittst, mal abgesehen von ein paar Alibi-Kampagnen, No to Racism und wie sie alle heißen.
Oder in Bulgarien die neue Kampagne, die wir ja auch in die Kamera, die auch in die Kameras gehalten wurden. No Respect.
No Respect. Fand ich zumindest konsequent umgesetzt, ja, muss man sagen. Ja. Kompliment.
Und dann machst du halt plötzlich dicke Backen, wenn halt andere auf die Idee kommen, diese Plattform einfach eben zu nutzen. Und wir haben vor 14 Tagen noch beispielsweise über das Thema Istanbul gesprochen und über die Fans von Borussia Mönchengladbach, die willkürlich drangsaliert worden sind von der Polizei, weil sie ihre Stadtwappen wegen eines christlichen Symbols darauf nicht ins Stadion mit reintragen durften. Und das ist halt eben auch diese Fußballplattform. Die Neutralität von FIFA, UEFA und teilweise auch dem DFB und dem ständigen Versuch, tatsächlich irgendwie die Politik rauszuhalten, führt dazu, dass die Politik sich sozusagen da reindrängt, aber eben unkontrolliert und von anderer Stelle und vor allem von Leuten, die man eigentlich gar nicht da drin haben will. Das ist die Konsequenz darin. Ich verstehe nicht, warum es keinen klassischen Wertekanon gibt, und ich verstehe total, also man muss es nicht mögen, aber aus wirtschaftlichen Gründen verstehe ich total, warum man in Länder geht, die möglicherweise irgendwie jetzt es mit der Demokratie nicht so genau sehen, aber eben halt viel, viel Geld zahlen. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum es nicht einen klaren Maßnahmen und einen klaren Wertekatalog gibt, den man unterschreiben muss, wo man sich zu einer allgemeinen Fußballcharta bekennt, in der einfach Menschenrechte, Rechte für Frauen, Rechte für Schwule und Lesben einfach verankert sind. Pressefreiheit, all diese ganzen Grundrechte, die der Fußball braucht und die vor allen Dingen eine freie Gesellschaft haben will. Das verstehe ich nicht, warum man sich da nicht eben zu solchen Dingen committen kann, weil ich halt tatsächlich glaube, wenn man selber keine Haltung hat, passiert das, was wir in der letzten Woche geballt gesehen haben.
Aber einen Fußballkater habe ich schon nach der Woche. Also, naja, es ist doch, also das Ding ist doch einfach, du forderst ja so, eigentlich müsste man sich ja jetzt an einen Dachverband wenden, der diese Charta, von der du sprichst, schreiben könnte. Wenn man sich aber die Zitate der FIFA-Offiziellen nochmal in Erinnerung ruft, nach oder zur WM in Russland, dort ist ja dieses wunderbare Zitat überliefert: Es ist für uns einfacher, in Autokratien oder in Länder, wo sozusagen nicht die Demokratie vorherrscht, hineinzugehen und dort eine Weltmeisterschaft aufzuziehen, weil wir mit weniger Widerständen rechnen müssen. Also die FIFA hat ganz klar gesagt, nach der WM 2014 in Brasilien, dass ihnen eigentlich Brasilien als Land zu demokratisch war, weil es viel zu viele Hürden gab. Ja? In Russland war die perfekte WM, Katar wird es auch. Das sind die Lieblingsländer der FIFA. deswegen geht man rein, weil man hat ja letztendlich in diesem Fall Putin oder irgendwann in Katar dann die Scheichs, man hat einen Ansprechpartner und der entscheidet den Rest. Da musst du nicht wie in der Demokratie, Deutschland, auch ein Land, in dem es schwerer geworden ist für die FIFA, eine Weltmeisterschaft auszutragen, wie sie es gerne hätten, ja, da musst du nämlich mit vielen Leuten reden. Viele Entscheidungsträger. Das musst du aber in Russland eher nicht. Und deswegen ist es ein sehr gutes Land für die FIFA. Und da fängt doch das Problem schon an.
Genau. Richtig. Also, und jetzt kann man fragen, wer ist jetzt der Fehler? Der Fehler im System ist sicherlich auch, dass es wenn man die Welt in Schwarz-Weiß teilen will, in den guten Ländern sozusagen wahnsinnig kompliziert geworden ist. Da ist natürlich auch die Frage, ob das tatsächlich so der Fall sein muss. Aber also dass das alles insbesondere dann ja, weil wir auch gleich nochmal reden über eine Welt, die sich sehr schnell echauffiert über einen Like, werden dann komischerweise doch viele, viele Dinge tatsächlich einfach ohne große Widerstände ertragen.
Ja, das hat ja immer, also zum einen der Fehler im System ist natürlich grundsätzlich erstmal der Dachverband FIFA, genauso wie UEFA, die natürlich absolut rückgratlos sind und einzig und allein wirklich nur auf Vertriebswege achten und die dann ab und zu mal so als Feigenblatt dann so Say No to Racism Kampagnen starten, aber ansonsten natürlich mit Kusshand nach Katar gehen oder nach Russland. Wie soll denn dieser Dachverband glaubwürdig bulgarischen Fans sagen, uns ist aber eure politische Haltung, die stört uns aber sehr, wenn du gerade eben erstmal deinen Scheiß zusammengepackt hast, weil du aus Russland gekommen bist. Das ist natürlich absolut lächerlich und genauso geht es bis ins Kleinste. Natürlich ist es einfach, sich via Twitter und Facebook über die türkischen Nationalspieler aufzuregen oder über Gündoğan, was ich übrigens total nachvollziehen kann, dass man sich darüber aufregt, aber natürlich auch nicht die Konsequenz aufbringt, dann auch so dieses ganze System in Frage zu stellen und sich dem Anschauen von Turnieren wie der WM 2018 oder 2022 zu verweigern. Das würde nämlich bedeuten, dass man plötzlich nicht einfach nur billig irgendwie die Moralkeule schwingt, um den Begriff auch mal zu benutzen, sondern dann geht es plötzlich auch ans eigene Leben und dann kostet es plötzlich etwas. Und wenn es nur das kostet, dass du dann einfach mal keine WM guckst. Aber das wird natürlich auch niemand machen, weil natürlich der viel zitierte Gratismut ja das Simpelste der Welt ist. So. Und deswegen sind diese ganzen Diskussionen natürlich immer so super bigott und so super billig und einfach, weil sie halt immer auf dem Boden der absoluten Beweisunbedürftigkeit geführt werden. Du kannst es ja alles machen, weil es kostet dich halt einfach überhaupt nichts. So, ich kann mich jetzt auch hinsetzen und kann den türkischen Nationalspielern oder Gündoğan jetzt genau sagen, wie das alles zu laufen hat. Aber das ist natürlich auch alles super easy, so hier aus dem Hotelbett heraus.
Aber ich würde mir zumindest wünschen, dass die UEFA so rigoros mit bulgarischen Nazis umgeht, wie sie es mit Flitzern tut. Wenn die,
ja, klar.
Wenn die
durchs oder Bild, mit Pyro.
Oder mit Pyro. Also das sozusagen, also die Reflexe stimmen einfach nicht, die Verhältnismäßigkeiten stimmen nicht. Es ist ja jetzt viel diskutiert worden in der Woche.
Ja.
Jetzt drohen Strafen, Sanktionen. Aber folgen diesen Drohungen auch Taten? Das werden wir jetzt erst sehen innerhalb der nächsten Wochen. Was passiert denn nach der Nacht von Sofia? Was passiert denn nach dem Spiel in Paris, wo auf die erste Provokation die Provokation zur Provokation folgte? Ja? Also was passiert denn? Bleiben die Worte der UEFA dann am Ende, also bleibt dann am Ende ein klassischer Papiertiger, ja? Über den vor allen Dingen, also ich meine, Putin hat ganz andere Tiger schon bezwungen, ja, den UEFA-Papiertiger oder so, damit machst du ja so Leuten keine Angst, ja. Du machst ja einem Autokraten keine Angst, indem du immer nur wieder sagst, du, diese Rüge bekommst du jetzt, ja. Pass mal auf, beim nächsten Mal aber anders.
Ja.
So, da muss man einfach.
Weißt du, der Witz bei der Sache ist, also erstmal bin ich natürlich der Ansicht, dass gerade wie in Bulgarien diese Ultra-Arschlöcher, wirklich dieser Abschaum der Menschheit, dass sie einfach nie wieder in ein Stadion dürfen, und zwar egal in welches. Damit geht's schon mal los. Oder müsste man tatsächlich wirklich so ein Zeichen sollte man in irgendeiner Form setzen. Ich fürchte aber, oder irgendwie hat das ja auch fast was Tröstliches, dass diese Volltrottel, dass die einzige Sprache, die sie sprechen, absurderweise die ist, dass die bulgarische Legende Risto Stoichkov, nun auch jetzt nicht unbedingt als Feingeist und Sensibelchen bekannt, beim Anblick dieser Bilder anfängt zu weinen, weil er sich so dafür schämt. Ich glaube, am Ende kommt diese Botschaft bei diesen Vollassis noch mehr an als jede Sanktion seitens der FIFA. Als Fußballfan, die sie tief in ihrem Inneren ja vermutlich auch irgendwo noch ein bisschen sind, zu sehen, dass eine nationale Legende, einer der wahrscheinlich bedeutsamsten Bulgaren ever, für dich als Fußballassi vermutlich sowieso, dass der bei deinem Anblick anfängt zu weinen, weil er es nicht fassen kann, wie asozial du bist. Ich glaube, das ist besorgt bei denen am Ende noch zumindest für so 2 Volt Kriegsstrom.
2 Volt Kriegsstrom?
Ich möchte aber mal dieses Bild des unpolitischen Fußballs. Also es gab, witzigerweise hat diese Woche für mich persönlich, aber auch dann medial, ganz viele Begegnungen am Rande oder auch im Zentrum dieser Diskussion hervorgebracht. Und eine davon war, dass ich am Rande der Litruhe Deniz Yücel'i kennenlernen durfte. Weil ich war bei einer Lesung von ihm, der hat ja gerade sein Buch, ist gerade auf Buchtour, Agent Terrorist, ja, also über seine Zeit im türkischen Gefängnis. Und es kam nun so, dass er am Dienstagabend eingeladen war bei Lanz, um das Buch vorzustellen und über seine Zeit im türkischen Gefängnis zu sprechen, wo er als...
Erst türkischer Knast und dann noch Lanz. Was tut der Mann sich an?
Was tut man dem Mann an?
Den konnte ich nie liegen lassen.
Und nun ist es so, dass in der Woche, also das war, ist ja auch länger schon geplant gewesen, dass der Yücel zu Lanz geht, in dieser Woche ist dann auch noch natürlich die Diskussion über den Einmarsch der Türkei in Nordsyrien. Es geht um das Salutieren auf dem Fußballplatz. Und plötzlich begegnen sich Fußball und Politik in dieser Sendung. Und ganz links außen, direkt neben Lanz, sitzt Aki Watzke, um wiederum sein Buch vorzustellen. In dem Moment begegnet sich alles auf engstem Raum. Und Düzen Tekal war noch da, kurdisch-jesidische Aktivistin, und sprach über diesen Krieg. Was macht das mit den Menschen? Was ist es für ein Krieg? Welche Probleme werden wir auch in Deutschland haben, wenn in deutschen Moscheen auch für diesen Krieg gebetet wird? Und dann erzählt Deniz Yücel seine Geschichte. Und dann kommt man natürlich irgendwann auf die Frage nach dem Gündogan-like. Und Aki Watzke wird gefragt mit der Frage, die dann natürlich unweigerlich folgt. Sie, Herr Watzke, kennen den Gündogan ja aus eigener Erfahrung. Er war ja Spieler in Dortmund. Wie erklären Sie sich das? Mhm. Und dann kommt sofort, und das ist reflexartig die Erklärung, die der Fußball immer parat hält: Ich kenne den ja, wir können uns nicht vorstellen, er ist ein guter Junge. Das ist immer das, was dann kommt. Er ist ein guter Junge.
Clemens Tönnies hat auch schon häufiger gesagt, der ist ein guter.
Genau, ich wollte, pass auf, der ist ein guter Junge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der ein Nationalist ist. Jetzt spulen wir mal kurz zurück. In einer Saison, wo ich eigentlich nur mit euch einen locker flockigen Fußball-Podcast, ja, einen netten Zeitvertreib aufnehmen wollte, reden wir seit Anfang der Saison, wir reden über... Themen sind Bakary Jatta. Bakary Jatta.
Ach so, ich dachte, du bist
und jetzt, okay. Entschuldige, es ist 9 Uhr morgens in Frankfurt. Also wir haben die ganze Jatta-Dafé-Geschichte. Wir haben Metzelder gehabt. Wir haben Tönnies gehabt. Und egal, was passiert, wenn du die Protagonisten des Fußballs abpasst und sie fragst, erinnert euch an Klinsmann bei RTL. Ja, erinnert euch an das Umfeld von Schalke 04. Du kannst es ja beliebig einsetzen. Ja, ich kenne ihn doch, er ist ein guter Junge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Rassist ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Nationalist ist. Das ist immer der einzige Satz, den du vom Fußball bekommst. Und danach passiert nicht mehr viel. Als wäre damit alles erklärt. Und dann zieht man sich wieder zurück hinter so eine Schutzwand. Und da, fand ich, ist der Auftritt von Aki Watzke, das war einfach eine sichtbare Metapher für das, was der Fußball ist, wenn er plötzlich mit der Politik konfrontiert wird, die ihm gegenüber saß. Ein türkischer Journalist und eine kurdisch-jesidische Aktivistin.
Wobei man ja jetzt auch sagen muss, was soll Watzke jetzt auch groß über Gündogan sagen? Er hat seine Motivation durchblickt ja nicht. In Sachen Gündogan bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits bin ich wirklich absolut willens zu glauben, dass man da irgendwo sitzt, dann sieht man ein Bild von seinem Kumpel und dann, so wie man so durchwischt bei Instagram, jeder von uns kennt das, und du hinterlässt einfach ein Like und denkst, okay, alles klar, gut. Kann man ja erstmal so sehen. Ne? Also ich bin
Ein Kumpel, um das nochmal zu ergänzen, ein Kumpel, der ein Tor geschossen hat, der eine Zeit lang bei ihm gewohnt hat, also die sind tatsächlich eng, der eine Zeit lang bei ihm gewohnt und hat in England quasi schwere Zeiten hinter sich und hat jetzt ein Tor geschossen.
Genau, ich bin
idealerweise als der Brust- oder Knotenlöser.
Genau, ich bin also wirklich absolut zu 100% willens zu glauben, dass das etwas ist, was er mal eben hinterlassen hat und sich erst später der Tragweite des Ganzen bewusst war und es dann zurückgenommen hat. Wir alle kennen das aus dem Privaten. Du scrollst mal durch, hinterlässt ein Like bei Sophia Tomalla und musst 5 Stunden später dann deiner Freundin erklären, wie das denn jetzt gemeint war. Also von da, was übrigens der deutlich größere Ärger ist, als das, was Gündogan da hinter sich hat. Naja, auf jeden Fall, also wir kennen das alles. meine Schwierigkeiten, weil klar, bei Gündogan gibt es auch eine Vorgeschichte und ich persönlich habe mich ja mit Gündogan immer viel schwerer getan in dieser Erdogan-Causa als mit Özil, weil wirklich nur die ganz kurze Kurzversion, Özil ist für mich einfach ein Dummkopf mit einem schlechten Männergeschmack. Bei Gündogan ist es halt so gewesen, dass Gündogan sich mit Erdogan hat ablichten lassen, in meiner Wahrnehmung, weil Gündogan ja nun wirklich sehr ernsthafte wirtschaftliche Interessen in Istanbul hat und dort baut. Und vor diesem Hintergrund sich mit Erdogan gut zu stellen, finde ich um einiges schäbiger, als weil man irgendwie es nicht besser weiß, zu sagen, hier, ja, top Mann der Erdogan und meine Mutter findet den gut und mein Onkel findet den auch klasse, ich mache ein Bild mit dem, fand ich immer schwierig und ist für mich immer viel zu wenig öffentlich diskutiert worden, weil das für mich natürlich wesentlich rückgratloser am Ende auch ist, zu sagen, pass auf, ich verfolge ernsthafte wirtschaftliche Interessen, ich weiß, was der sonst so macht, aber hey, hier geht es ja auch ein bisschen ums Geschäft, fand ich immer wahnsinnig schwierig und es fällt mir natürlich insofern auch nicht ganz so leicht, diese beiden Vorfälle, die jetzt ungefähr 1,5 Jahre auseinander liegen, voneinander zu trennen. Aber nochmal, um auf den Punkt zurückzukommen, ich bin gerne bereit zu glauben, dass man so ein Like auch einfach mal zufällig hinterlässt, ohne darüber nachzudenken. Aber witzig auch, wie wichtig das Medium Instagram mittlerweile geworden ist, oder? Ist das nicht Wahnsinn? Ich meine,
Für mich auch. Es ist kaum noch wegzudenken aus meinem Alltag.
Ja.
Lukas ist nämlich, Lukas Vogelsang ist jetzt seit einer Woche neu bei
Instagram. Ja, stimmt,
Ich habe heute Morgen meine erste Story geteilt.
Nein.
Doch. So, und jetzt pass auf. Und ich habe aber natürlich auch in Vorbereitung zu diesem Podcast einige Texte gelesen. Unter anderem bei Spiegel Online schrieben sie, um Micky beizupflichten, schrieben sie, dieses Like von Gündogan oder diese Likes von Gündogan und Can zeugen nicht zwingend von Nationalismus oder Kriegsverherrlichung. Aber es ist ein Zeichen, und da sind wir wieder beim Dummkopf, es ist ein Zeichen für akute politische Dummheit. Und ich würde in dem Fall einen Schritt weiter gehen. Es ist eine für den Protagonisten Gündogan nützliche Arglosigkeit, die er ins Feld führen kann, dass er sagt, du, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja, diese Verbindung ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Ich bin ja ein Pazifist, aber kein politischer Mensch. Das ist sehr einfach, sich immer sozusagen wieder dort hinter zu verschanzen. Also erst nach vorne gehen, was übrigens, ich möchte jetzt Gündogan nicht mit der AfD in Verbindung bringen, aber das ist ein Stilmittel der AfD. Erst
die Grenzverschiebung.
Gewisse Klientel bedienen. Ja, mit gewissen Meinungen nach vorne preschen und sie dann zurückzunehmen und zu sagen, ja, so haben wir es ja gar nicht gemeint. Aber den Applaus hast du dir ja schon abgeholt.
Ja, wobei man fairerweise, ja, das stimmt. Wobei, um da kurz drauf einzugehen, es gibt einen kleinen Unterschied, weil die AfD natürlich so funktioniert, dass sie dann sehr häufig sagen, ja Leute, da habt ihr uns aber auch komplett missverstanden. Während natürlich so eine öffentliche Äußerung wie jetzt ein Like, wenn du die zurückziehst in dem Kontext, dann schlägt dir natürlich von der Fanbase dann schon auch ordentlich was entgegen. So, weil das wird natürlich extrem negativ aufgenommen. Das ist ja bei der AfD noch ein bisschen anders.
Aber Markus Lanz kam natürlich auch nicht, also um nochmal in dieser Sendung zu bleiben, Markus Lanz kam natürlich auch nicht umhin, den Vergleich mit dem Ausrutschen der Maus herzustellen. Also diese Verbindung wurde natürlich so, mir ist nur die Maus ausgerutscht, ja. So, das hat er natürlich gemacht und so. Und da fand ich es übrigens überraschend, dass Deniz Yücel, der ja ein Eigeninteresse hat, also genau an diese, den ja natürlich ein Gündogan-Erdogan-Foto, was ihn ja damals, wenn ich die Timeline richtig im Kopf habe, im Knast erreicht haben muss oder danach dann in Freiheit, sozusagen, ja. Der ist eingekerkert, unrechtmäßig von Erdogan, Agent Terrorist, ja, und dann sieht er, dass ein deutscher Nationalspieler sich mit eben diesem Autokraten ablichten lässt. Der hat aber übrigens gesagt, man sollte jetzt nicht jedes Like auf die Goldwaage legen, weil sonst haben wir relativ schnell eine Riesendebatte, aus der wir nicht mehr rauskommen.
Da hat er ja grundsätzlich auch tatsächlich recht, man.
Nein, da hat er vor allen Dingen total recht. Also das ist ja, da müssen wir vielleicht gleich auch nochmal drüber reden, wo fängt eigentlich quasi Meinungsfreiheit an und wo wird es halt schwierig? Das ist ja auch nochmal eine Diskussion, wer richtet eigentlich darüber, was man liken darf und was man schreiben darf und was nicht.
Also, Twitter, das macht Twitter, das keine macht Twitter.
Sorge. Auf Instagram wird geliked, auf Instagram wird geliked und auf Twitter wird darüber befunden, ob dieses Like okay war.
Es zeigt, richtig. Es zeigt sich aber auch in einer Gesellschaft, die ja dann doch, habe ich gerade gelesen, dass die 16- bis 24-Jährigen, also die Gen-Zs, wie sie heißen in der Marketingsprache, die Gen-Zs.
Ich weiß nicht, wer die so nennt, aber es können nur kranke Herren sein. Wie viel Kokain muss man genossen haben, um Menschen so zu bezeichnen? Aber bitte.
Denen ist zum Beispiel Haltung und Meinung wichtig und sie versuchen sich mehr und mehr auch für gesellschaftsrelevante Themen zu interessieren. Das zeigt wiederum aber auch, weil wir am Anfang diese Diskussion der Haltung des Fußballs gehabt haben, dass man natürlich, wenn man 2,6 Millionen Follower bei Instagram hat und weiß, dass Instagram eines der Medien ist für junge Menschen, dass man natürlich mehr und mehr anfängt, nicht einfach nur eine öffentliche Person zu sein, sondern sich tatsächlich in diesen sozialen Netzwerken Gedanken machen muss darüber, dass man eine gewisse Verantwortung hat. Und dieser muss man natürlich auch bewusst sein. Deswegen so ein schnell dahergescrolltes Like, verstehe ich, kann passieren, ist aber, glaube ich, auch ein Alarmzeichen oder sollte zumindest irgendwie ein Weckruf an alle die sein, die eine große Reichweite in den sozialen Medien haben, dass man halt eben auch beobachtet wird mit dem, was man da macht und dass man eben eine gewisse Verantwortung hat, wie man mit diesem Medium umgeht.
Ich finde aber, also die Frage ist, in diesem Zusammenhang ist aber auch, haben wir es und hat es eben der unpolitische Fußball, ja? Also da sind wir wieder bei Ursache und Wirkung. Hat es der Fußball versäumt, seine Player, also tatsächlich die Protagonisten und in diesem Fall die Nationalspieler, zu mündigen Demokraten zu erziehen? Oder zumindest zu Menschen, die ein politisches Bewusstsein haben? Weil das brauchst du auch, um das zu verstehen. Es ist ja nicht nur der Umgang mit den sozialen Medien, sondern es ist ja auch die Frage danach, versteht man, was da passiert? Weil sonst ist es eben auch leicht, sich wieder dahinter zurückzuziehen und sagen, ich bin ein unpolitischer Mensch. Aber ist es nicht so, dass dann auch da wieder eine Vorbildfunktion passieren müsste? Dass man sagt, hey Moment, so ist das hier, dafür stehen wir. Und ich finde in dem Zusammenhang übrigens dieses, ich weiß nicht den genauen Wortlaut, aber diese reflexartig hochgeladene Bild vom DFB, wo man dann Jogi Löw, Bierhoff und den ganzen Betreuerstab sah und sagt, wir stehen zusammen für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Ja, das sind am Ende schöne Wörter aneinandergereiht, aber füllt das doch mal mit irgendwas. Füllt das doch mal mit irgendwas. Und das passiert ja nicht. Und deswegen ist ja ein Like von Can oder Gündogan am Ende ja auch nur ein weiteres Symptom dieser Krankheit, die im Fußball grassiert.
Ich kann nur Kevin Prince Boateng aus meine Elf zitieren. Man muss einfach mehr machen. Es reicht nicht, einfach nur ein lustiges Bild oder eine lustige Kampagne zu veröffentlichen, sondern man muss, übersetzt gesagt, du hast völlig recht, man muss tiefer gehen. Also es kann nicht sein, dass irgendwie alles abgeschottet und alles weich und in Watte und sonst wie gepackt wird. Und da draußen geht eine Welt ab, die irgendwie gefühlt niemand mitbekommt, beziehungsweise wo halt eben auch niemand mal mit einer Haltung um die Ecke kommt oder eben zum Beispiel eben auch seinen Fußballern, seinen Nationalspielern und ähnlichem einfach irgendwie diese Dinge vermittelt.
Also der letzte Sportler, der wirklich Haltung gezeigt hat, war Colin Kaepernick, der ist seit 4 Jahren arbeitslos.
Ja, das also von der darf dann eben auch nicht passieren.
Ja, und so. der hat sich ja wortwörtlich in diese ganze Demokratie und in die Rechte und Gegenrassismus, der hat sich ja reingekniet, verstehst du? So, und das wird ja dann auch nicht honoriert. Ja. Ja, außer dass man sich, und da sind wir wieder bei einem ähnlichen Thema, außer dass man sich von einem Despoten im Gewand eines US-Präsidenten als Hurensohn bezeichnen lassen muss. Weißt du? Ja. Also das ist ja auch der Zeitgeist, der uns gerade umflort. Und das ist ein Problem. Aber ich möchte ganz kurz noch einen Cliffhanger, weil ich höre Mike quasi mit den Hufen scharren, weil wir natürlich gleich eine Werbung machen werden. Aber ich möchte noch mal ganz kurz zumindest eine Cliffhanger-Frage noch mitgeben. Inwieweit ist es denn noch Meinungsfreiheit, wenn ein Klick, ein Like, ein Salut, ein Regime oder ein Land oder einen Staatschef unterstützt in einem Land, in dem Meinungsfreiheit nicht mehr viel gilt?
Das sind ja drei Umrundungen. Da habe ich jetzt im Kopf.
Da hättest du dich mal gegen versichern sollen, mein Freund.
Da habe ich im Kopf einen kleinen Verkehrsunfall tatsächlich gemacht.
Tja.
Ist schön, ja?
Da kann ich nur eins sagen. Bitte. An dieser Stelle kann ich nur sagen, das Rumpolitisieren, das ist mir jetzt, ich kann nur eins sagen. Und das bleibt auch, was der hier in München, was der Aiwanger gesagt hat. Ich verlange, dass jeder anständige FC Bayern-Fan am Samstag mit einem Messer in die Allianz Arena kommt. Da sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Was wollt ihr denn? Bitte. So. Mal jetzt, ja.
Pass auf, ich mach noch mal jetzt noch ein bisschen eine bescheuerte Überleitung. Sie wissen, Micky Beisenherz ist unser Peter Pan und Mike Nöcker ist unser Captain.
Du Scheiße. Das darf doch alles nicht wahr sein.
Okay.
Mein Freund, wir sind nämlich alle drei, verlorene Jungs. Also, und ich
willkommen
zumindest
zur Werbung.
Lese noch die Wendy.
Willkommen zur Werbung. Hook24.de, da ist nämlich Captain Hook. Wie oft hat man das das ganze Jahr über? Denkt man, boah, ey, die Versicherung hier fürs Auto, das ist aber auch irgendwie ganz schön teuer. Autofahren allgemein.
Für das eine Auto.
für mich.
Alter, ich kenn Vierjährige, die haben weniger Matchbox-Autos als du. Tatsächliche Wagen, Micky.
Das ist wirklich ja nicht nur das eine Auto. Also nehmen wir mal als Beispiel Micky Beisenherz. Der ärgert sich das ganze Jahr über und denkt, Gott, die Autoversicherung, das ist aber auch wirklich, wirklich teuer. Dabei versichern die doch einfach nur und machen doch irgendwie das, was andere auch machen. Und deswegen wollen wir euch an dieser Stelle einfach mal Hook24 vorstellen. Das ist nämlich ganz simpel. Hook24 digital, einfach und günstiger. Das ist das Motto und deswegen versucht man vielleicht schon, fangen wir mal mit der Geschichte an. Ihr erwartet jetzt einen Gutscheincode, ne? Und sagt, geil, wieder Werbung hier für Hook24. Es ist ja jetzt der Zeitraum, wo man die Kfz-Versicherung wechseln kann. Wisst ihr ja noch, bis zum 31. Dezember kann man jetzt kündigen, man kann jetzt wechseln. Dann höre ich doch mal MML, die haben bestimmt eine Autoversicherung dabei, die nicht nur günstig ist, sondern auch noch einen Gutscheincode hat, wo ich dann auch nochmal 10% oder 20% das Ganze günstiger bekomme. Ich kann nur sagen, einen Gutscheincode gibt es bei Hook24 nicht, da Hook24 bereits so günstig ist, dass es günstiger gar nicht mehr geht. Deswegen der kurze Hinweis darauf, geht bitte online zu Hook24, schaut euch an, was sie dort anzubieten haben. Bis zum 30.11. kann man seine alte Versicherung kündigen, nicht zum 30.12., wie ich gerade gesagt habe, bis zum 30.11. kann man die alte Versicherung kündigen, zu einem neuen Versicherer wechseln. Warum nicht einfach mal zu einem günstigen? Also hook24.de ist die Seite dafür, zack, zack. Und darüber hinaus, wenn das alles nicht noch reicht, ja, könnten wir jetzt vielleicht auch noch wollen wir mal was richtig Günstiges verlosen? 10 Bücher, 10 signierte Bücher von Micky Beisenherz.
So.
Die müssen nämlich auch noch raus. Und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee. Möchtest du kurz was dazu sagen?
Es ist ein sehr gutes Buch. Es ist die Sammlung meiner tollsten Texte plus neue Texte, die explizit für dieses Buch geschrieben wurden, und zwar mit demselben Feuereifer der Leidenschaft und Hingabe wie die anderen Kolumnen. Nur, dass man es mal gehört hat, dieses Buch ist ein Erfolgsbuch und ich bin damit schon in diesem Jahr auf Tour gewesen und die Menschen hatten Tränen in den Augen. So.
Und, jetzt, und das können unsere Hörer jetzt noch gewinnen, bevor es nächste Woche als Mengeexemplar in Bochum an der Bahnhofsbuchhandlung
gibt? Du fängst ja gleich eine. Ich wünsche dir viel Spaß, auf der Buchmesse, mit dem, unter anderem mit dem TV-Makler Marcel Remus. Solche Leute tummeln sich da. Da passt du gut hin.
So. hook24.de/mml. Dort findet ihr die Teilnahmebedingungen. Dort könnt ihr mitmachen, wenn ihr eines von 10 Büchern signiert von Micky Beisenherz. Also es ist schon das Buch von Micky Beisenherz, das er selber ist. Nicht irgendein...
Sicher, der hat schon ich schon geschrieben. Ja, so.
Also, mitmachen.
Ich bin ja nicht Mario Basler.
Teilnahmeschluss ist der 27.11. Und wir danken unserem Partner Hook24.
Und verlosen natürlich auch eine Live-Lesung von Mickys Buch, gelesen von Ewald Lien.
Von wem?
Habe ich schon mal gesagt, dass du ein sehr böser, böser...
Was muss denn da
vorgefallen? Ich kriege diese Lebenszeit nicht zurück. Und da bin ich einfach, Ewald Lien jetzt eine Woche lang Kram. Und wenn ich ihm dann persönlich begegne, freue ich mich über die Begegnung. Weil, pass auf, das nur mal, um das rund zu machen, wenn wir immer über den unpolitischen Fußball reden, das ist das Einzige, was man Ewald Lien wirklich nicht vorwerfen kann.
Ach so, und alles andere schon, oder was? Mike, du erzählst mir mal in Ruhe, wie das gewesen ist. Ich glaube...
Ich weiß es. Es war ein total lustiger, es waren lustige 90 oder 100 Minuten.
180 Minuten waren das. Plus Nachspielzeit.
Das waren es nicht.
Ja, und selbst wenn...
Der feine Herr Vogelsang hatte wieder irgendwas zu meckern, weil...
Stimmt doch überhaupt nicht. Jetzt stellst du mich hier in so eine Ecke. Seiten. Ich habe dich so ein bisschen angehauen. Ja, mal so ein bisschen angepiekt, ja.
So. Hat ihm nicht gut genug gelesen und weiß der Henker, weil, was weiß ich denn? Wenn zwei, das ist so konkurrenzmäßig, weißt du? Das ist hier wie der verschnupfte Herr Daum. Wenn man weiß, irgendwie da. wenn man weiß, dass da jemand kommt, der auch was kann und einem den Platz streitig machen kann. Ja. Ich meine, Lukas kann großartig schreiben.
Aber es ist doch völliger
Quatsch. Zum Glück bin ich frei von Eitelkeit und kann nur mit Kopfschütteln
auf sowas. Pass auf, Mike. Wenn du das auf diese Ebene hebst, erzähle ich dir, wie die Geschichte wirklich gelaufen ist. Ich bin da unten angekommen, ich kam 10 Minuten zu spät, ja, und ich habe den Mann von der Buchhandlung, der das Buch von Ewald Lien verkauft, habe ich gesagt, wo ist der Mike Nöcker da oben? Sagt er, ja, der wird aber gerade von Ewald Lien verbal abgewatscht. So ging das nämlich schon mal los. So wurde ich eingeführt in die Veranstaltung. Ja. Und ich bin einfach nur als Freund dir zur Seite gesprungen und wollte sagen, ich fand das total schön, dich auf der Bühne zu sehen, aber ich fand Ewald Lien leicht konfus. Und jetzt möchte ich, dass wir mit dieser schönen Überleitung, dass ich gesagt habe, es braucht mehr politische Menschen im Fußball wie Ewald Lien, da jetzt auch den Deckel drauf machen und zurückkehren zu vielleicht sogar Fortuna Düsseldorf. Und eigentlich ja auch zu dir, weil dann sind wir wieder beim Ewald Lien-Thema. Du musst ja eigentlich noch erzählen, wie du es aus deiner Sicht siehst, wie der FC St. Pauli mit der ganzen Geschichte umgegangen ist.
Jetzt kommt wieder dieser St. Pauli, jetzt geht das wieder los.
Ja, ja gut, also
da bist du ja, also von, wenn du nochmal, also wenn du sozusagen das, den Ewald Lienen mit den Likes und dem Salutieren verknüpfst, dann kommst du ja nicht umhin. Also die Geschichte aus St. Pauli hat ja schon reagiert. St. Pauli und Düsseldorf sind die beiden Vereine, die reagiert haben auf das, was passiert.
Kam es St. Pauli eigentlich, also ja, richtig, toll, Haltung gezeigt, wunderbar, weil so muss man es machen, wenn man als Verein eine Haltung hat und wenn man eine auch erkennbare politische Haltung hat, das ist beim FC St. Pauli ja nur zweifelsohne gegeben, dann ist es nur richtig und konsequent zu sagen, pass mal auf, die Scheiße machen wir nicht mit. Kurze Frage, trotzdem, kam es dem FC St. Pauli insofern auch nicht gänzlich ungelegen, weil Schein jetzt auch nicht mehr von großem sportlichen Wert war? Fragezeichen.
Also das ist zumindest etwas, was man tatsächlich... nicht vermuten kann, aber was man zumindest unterstellen kann. Ne? Also dass Schein sowieso ein Spieler war, der sehr schwierig war im Umgang. Ich glaube, der einzige Trainer, der tatsächlich mit ihm zurechtgekommen ist, ist tatsächlich Ewald Lien gewesen. Und ansonsten gilt Cheng Sahin als genialer Kicker, aber der halt eben am Fuß Weltklasse sein kann. Stimmt. Oder Weltklasse, ein bisschen übertrieben für zweite Liga, aber ich wollte nur das alte Zitat reinbringen, am Fuß Weltklasse, im Kopf Kreisklasse. Und das ist sicherlich ein bisschen, man unterstellt ja immer so ein bisschen irgendwie, wenn es dann halt wirkliche Leistungsträger sind, reagiert man möglicherweise anders. Ja, in diesem Fall von Cheng Shahin war es jetzt nicht schwierig. Man reißt der Truppe nicht die Seele raus.
Was ich interessant finde, ist in der ganzen Geschichte mit Cheng Shahin und dann aber auf der anderen Seite Kaan Ayhan und Kenan Karaman von Fortuna Düsseldorf, ist, dass du ja sozusagen die Extreme hast. Also du hast sozusagen die beiden Enden der Skala. Also du hast, das Salutieren im Spiel gegen Albanien passiert. Es wird geliked, es wird unterstützt, es wird salutiert und danach wird viel drüber gesprochen. Jetzt gibt es einen Cheng Shahin, der sagt, sie haben gesagt, ich soll meine Botschaft, meine Ehrerbietung an meinen Präsidenten und unser Militär löschen, habe ich nicht gemacht. So, wird in Hamburg suspendiert, fliegt direkt in die Türkei und jetzt schließt sich der Kreis, hält sich ja jetzt bei Başakşehir hier FK fit in Istanbul, wo er auch hinwechseln wird, was wiederum der Erdogan-Club ist, bei dem Gladbach gespielt hat vor 2 Wochen. So, das ist die eine. Das ist der klare türkische Nationalist, der sagt, kein Fußbreit weiche ich davon ab. Das andere Beispiel sind Kaan Ayhan und Kenan Karaman in Düsseldorf, die beide ja noch beim Albanien-Spiel, soweit ich das überblicken kann, dabei waren und dann direkt einen Anruf bekommen haben, oder wie auch immer man sich das vorstellt, von Lutz Pfannenstiel, der ja auf allen Kontinenten gespielt hat, ja, das nur nochmal Klammer auf, Klammer zu, das muss man immer dazu sagen, und der gesagt hat, das können wir nicht dulden. Also, das Tor in Paris fällt, und welche 2 Spieler gehen zum Anstoßkreis, nachdem sie gejubelt haben und salutieren nicht mit? Eben Ayhan und Karaman. Und jetzt ist die entscheidende Frage, ist das etwas, was von Ethos und Moral zeugt, oder einfach nur von der Angst um den Vertrag und dass man doch ganz gerne weiter Bundesliga spielen würde. Und das.
Tja, wir werden es vermutlich nie hundertprozentig ausleuchten können, aber ja, ich glaube, in diesem Falle darf man tatsächlich mal sagen, da darf sich jetzt jeder sein eigenes Bild von machen. Eingedenk der Zeitachse kommt man dann zu einem vergleichsweise eindeutigen Ergebnis.
Ja, aber was ich noch entscheiden muss, und vielleicht binden wir das da ab, weil wir dann sehr lange drüber gesprochen haben, aber ich fand es einfach noch spannend, weil eine Frage, die auch noch aufgeworfen ist, ist in einem Land wie der Türkei, wo die Nationalspieler ja immer noch mehr Botschafter in kurzen Hosen sind als woanders, also das Aushängeschild und von Erdogan natürlich instrumentalisiert.
Du meinst jetzt die deutschen Touristen, ja?
Nein, aber wie sehr kann man sich in einem Land wie der Türkei als Nationalspieler wirklich dem entgegenstellen? Das war die entscheidende Frage, die Woche immer wieder kam. Erzählt nicht immer nur von den Likes, sondern wenn dann eben, schaut doch mal, was das für eine mutige Entscheidung auch ist, zu sagen, ich mache nicht mit. Gegen den nämlich, und das ist ja Gruppenzwang im besten Sinne. Man muss sich ja nur die Kommentare, und da sind wir wieder übrigens bei Instagram und Twitter und Facebook und so, man muss sich ja nur die Kommentare in den sozialen Medien auf Türkisch vor allen Dingen oder von türkischen Mitbürgern oder auch von Deutsch-Türken, die klar sagen zu den Jungs aus Düsseldorf, wovor habt ihr Angst? Ja, ja. Wieso jubelt ihr nicht mehr mit der Mannschaft? Ja. Seid ihr nicht für unsere Truppen?
Ja, total.
Seid ihr nicht für unser Militär? Und sie stellen sich dagegen, und das ist für einen jungen Menschen ja auch eine große Geschichte.
Total.
Übrigens, bei Emre Can war das ja auch so. Da wird ihm dann wieder unterstellt, eben nicht für die Türkei zu sein. Und dann wird auch dort sehr schnell wieder gehetzt. Also dieser Druck auch auf diese Spieler ist ja extrem.
Das ist übrigens etwas, und das knüpft ja wieder auch so ein bisschen an auf diesen Heldenmut, den viele von uns halt einfach haben, wenn sie zu Hause auf der Couch sitzen und bei Facebook oder Twitter diese Leute aburteilen. Man sollte auch immer noch mit einem halben Auge im Blick behalten, dass es eben dieses Regime gibt in der Türkei und dass es dort halt im Zweifel auch Verwandte gibt, die in diesem Land leben und für die man mindestens das Gefühl hat, Verantwortung zu tragen und sich dann auch entsprechend salutierend oder likend hinstellt, weil man auch einfach Angst vor Konsequenzen hat. Das sollte man zumindest nicht gänzlich vergessen. Das spielt schon eine Rolle. Und da tun wir uns alle natürlich sehr, sehr leicht.
Sollte man auch nicht vergessen, dass es sehr einfach ist, sich über Dinge zu echauffieren, aber halt nur dann, wenn man auch wirklich genau weiß,
jetzt lass doch worum geht es eigentlich. Es tut mir leid mit Lean. Es tut mir leid. Ich mache das nicht nochmal. Es tut mir leid, Mike. Sei nicht so nachtragend.
Wenn man genau weiß, worum es geht letztlich. Also ich behaupte mal irgendwie, dass die meisten davon jetzt auch nicht so genau die Hintergründe des Kurden- und Türkenkonfliktes erzählen können oder gar wissen, wo sich Nordsyrien befindet. Also das ist ja auch die andere Ebene der ganzen Geschichte.
Um aber nochmal zu verdeutlichen, ja, und da sind wir wieder bei dem Thema am Fuß Weltklasse, im Kopf Kreisklasse. Wie groß der nationalistische Druck in der Türkei sein kann, hat man sogar gesehen, als Lukas Podolski bei Galatasaray Istanbul gespielt hat, hat er sich auf Twitter mit einer Türkei-Fahne gezeigt und hat seine Ehrerbietung und seine besten Wünsche ans türkische Militär geschickt mit den Hashtags Nation, Ehre, Stolz. Ja? Also niemand ist davor gefeit. Selbst nicht uns Poldi. Obwohl ich nicht weiß, ob er da nicht einfach nur schon mal seinen Dönerladen promoten
kann. Komm zu Türkei.
Wahnsinn. Kennt ihr dieses Podolz, dieses, müsst ihr mal googeln, also dieser Twitter-Beitrag von Podolski auf Türkisch.
Kenn ich.
Wo du so denkst, jetzt ist es komplett gekippt.
Ich habe übrigens zwei schöne Beispiele für Social Media. Social Media kann nämlich auch schön sein, nicht nur einfach Shitstorms starten, sondern auch Menschen tatsächlich näher bringen oder wie in meinem Fall auf dem Weg zu Ewald Lien und der heute viel zitierten Lesung in Essen tatsächlich, habe ich im Zug mein Portemonnaie liegen lassen. Das ist so eine Geldklammer gewesen, da war exakt alles drin, also neben durchaus anständig Geld, natürlich, so Kreditkarten, EC-Karten, Personalausweis, Führerschein, alles drin. So, liegen gelassen im Zug und da war ich natürlich einigermaßen panisch und siehe da, ich mache nach der Lesung, mache ich mein Handy an, gucke mal kurz auf Instagram und da meldet sich tatsächlich jemand, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Eluet heißt er. Und sagt, dass er mein Portemonnaie gefunden hat im Zug und es bei der Bundespolizei in Duisburg abgegeben hat. Das fand ich großartig. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Hätte er auch nicht machen müssen. Und gestern gehe ich essen mit meiner Familie und kann die Karte nicht lesen und mache einen Witz und stelle gerade fest, kannst du auch in der Öffentlichkeit nicht mehr machen. Landet nämlich bei Twitter von Kryptoerk. Ich hoffe, der Burger hat trotz Sehschwäche gemundet. Beste Grüße vom lieben Tusch. PS, hätte deine Speisekarte gerne hochgehalten. So. Witzig. Ah, ich merke schon, findet ihr nicht so lustig.
Kommen beide Geschichten in Ewald Lienens neues Buch?
Ich ignoriere den Mann einfach.
Das ist wirklich. Ich werde.
Ey, ich habe aber übrigens nach der Woche so auch überhaupt, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine das ja ganz ernst mit diesem.
Ich warte auf jeden Fall darauf, dass das Ganze von Todd Phillips verfilmt wird, was da passiert sein muss.
Dieses Gefühl, ich hatte diese Saison echt richtig Bock auf Fußball und jetzt ist diese Woche irgendwie passiert und es hält sich bei mir in Grenzen. Das Gefühl war auch, ich bin heute Morgen aufgestanden, ich wusste, wir werden aufzeichnen und ich dachte so, ja gut, aber wenn wir dann über die Türkei gesprochen haben und über die Likes und so, so richtig Bock dann einfach über den normalen Fußball zu sprechen, also jetzt zu sagen, ey, guck mal, Eintracht Frankfurt gegen Leverkusen, Gladbach gegen Dortmund, habe ich gar nicht so richtig, weil das finde ich so überlagert. Dann
mach dir keine Sorgen, die Folge ist ja auch gleich vorbei.
ich kann nur eins sagen, also zwei Dinge möchte ich klarstellen. Ich habe den Niko Kovac, habe ich gesprochen, und wir sind uns einig, kein Zuschauer im Stadion oder zu Hause an den Geräten muss sich Sorgen machen, dass der Thomas Müller im Spiel salutiert. Ja? Das ist schon mal klar. Und zweitens habe ich eine Frage, ich kenne mich nicht gut aus, aber wieso hat Mike Hanke den Literaturnobelpreis bekommen? Das ist ja, also bitte.
Ich glaube, es gibt nur ein wirklich richtig interessantes Spiel und das ist natürlich das Duell der Borussen. Denn da wird ja jetzt schon mal die Nadel in eine bestimmte Richtung, also ich meine, Marco Rose wird sich jetzt keine Sorgen machen müssen. Nach dem Saisonstart kann der super entspannt ins Spiel gehen, weil die Kurve natürlich eine ganz eindeutige Richtung zeigt und auch eine leichte Delle da jetzt nichts ausmachen würde. Bei Lucien Favre bin ich mir da nicht ganz sicher.
Ich hoffe, also, dass die Gladbacher es einfach machen, wie so oft. Sie haben ja oft der Borussia aus Dortmund schon oft geholfen, indem sie sehr gute Spieler weitergereicht haben. Ich hoffe, dass sie jetzt helfen, ihren eigenen Ex-Trainer loswerden zu können. Also klarer
so Sieg, hart formulierst
klarer
du
Sieg,
das?
Klarer Lieder. Sieg, klarer Sieg. Also ich hoffe auf einen erdbebenartigen Sieg für Borussia Mönchengladbach, damit das Thema Favre schneller erledigt ist als. Also ich würde mich einfach freuen für Borussia Dortmund, wenn das eine klare Sache wird, dass dann irgendwie eine Konsequenz gezogen werden muss.
Ja, naja, also
so weit in diesem Fall muss man ja.
Aber ich finde eigentlich, aber das ist genau das, das ist genau das.
Naja, es ist ja jetzt keine, es ist ja jetzt im Falle von Favre ist es ja jetzt, weil du sagst, sind wir schon wieder so weit? Ich verstehe übrigens, dass Marco Rose seinerseits sich einigermaßen fassungslos zeigt, dass jetzt schon über Favre diskutiert wird. Aber wenn man ehrlich ist, gilt das jetzt schon, wenn man ab Beginn der Saison zählt. Dann würde ich sagen, ist es tatsächlich absurd, dass man zum 7. Spieltag schon über Favre diskutiert. Aber es ist natürlich nicht, es fing ja nicht bei null an, sondern wir nehmen ja das letzte Saisonviertel mit rein. Und dann muss man ganz klar sagen, sind die Diskussionen über Favre natürlich auch tatsächlich nicht unberechtigt. Und man hat halt eben diesen Kader und stellt dann auf Seiten der Vereinsführung fest, das könnte möglicherweise trotz des hervorragenden Personals in eine Richtung gehen, die uns nicht gefällt. Also ist es auch nachvollziehbar, dass dieses Spiel jetzt möglicherweise auch schon so richtungsweisend ist, dass man, wenn alles scheiße läuft aus Sicht von Favre und dem BVB, am Montag möglicherweise schon sagt, huch, was macht denn nur Mourinho hier? Oder wer auch immer.
Witzig übrigens, ne? Witzig, weil wir doch das Länder ist es schon so lange her. Es ist so viel passiert tatsächlich in der letzten Woche, dass wir völlig
über diese Likes von den
dass wir völlig außer Acht gelassen haben, dass es ja ein Länderspiel gegeben hat in Dortmund und das endet wie? Natürlich 2-2. Haben wir noch gar nicht drüber geredet. Wie soll denn aber auch ein Länderspiel in Dortmund anders.
Aber wie du und ich, wir waren ja im Stadion, diesmal ist Micky übrigens selber schuld, dass wir alleine ins Stadion gegangen sind. Wir waren ja im Stadion, wie lustig im Umfeld von Borussia Dortmund unsere Favre-Witze danach aufgenommen wurden, oder? Also wir nennen jetzt keine Namen, aber Mike und ich sind natürlich feixend durch den Backstage-Bereich gelaufen und haben allen Leuten erzählt, guck mal hier, da haben auch diesen unglaublich lustigen Hashtag erfunden, Lövre, ja? So, und dann haben wir zwei Witze gemacht und das hat wieder so gezeigt, dass der Fußball nicht nur nicht politisch ist, sondern er versteht auch überhaupt keinen Spaß. Also null. Der Humor und die Ironiefähigkeit im Fußballumfeld ist nicht sehr weit ausgeprägt, wenn wir da rumlaufen und sagen, naja, 2-2, das hätte der Favre auch geschafft und Julian Brandt in Dortmund in der Anfangsformation, da muss er sich ja auch erstmal dran gewöhnen, das ist ja das erste Mal. Und dann sagen die Leute, überlegen die Leute und zählen kurz nach und sagen dann, stimmt. Ja, stimmt.
So. Ja, wir haben es, glaube ich, anders formuliert. Wir haben gesagt, Mensch, auch schön für den Julian Brandt, dass er endlich mal weiß, wie es ist, in Dortmund in der Startaufstellung zu stehen. Und erkennbar Fall, Ironie.
Hat unser aber, spontanes Stand-up-Programm da nicht viele Lacher vor. Ich habe mich wieder gefühlt wie mit Reschke bei Vontorra damals. Wenn du Witze über den Fußball machst vor Leuten, die in dem Fußball Geld verdienen, dann hast du kein gutes Publikum. Da musst du aufpassen, dass sie dich nicht mit Mistgabeln und Fackeln direkt aus dem Stadion eskortieren.
Dann hat das Publikum geguckt, na? Wie?
Scheiße, ich komme nicht drauf.
Ja, so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, kurz nochmal, weil wir haben das Thema letzte Woche schon in der Großkreuzkneipe nicht zu Ende formuliert. Aber ich finde, das einzige Thema, und das reicht ja von der Nationalmannschaft bis zu Niko Kovac, ist, wie kann er denn so einen Satz über Thomas Müller sagen? Wenn Not am Mann ist,
ja, Wahnsinn.
Dann wird er noch spielen. Also dass Müller nicht mehr immer spielt, wie es unter Van Gaal war, ist ja klar. Aber sozusagen die letzte wirkliche Identifikations- Figur so verbal abzusauen, da muss man auch erstmal
drauf. Das ist, glaube ich, das ist wahrscheinlich der ungeschickteste Satz, mit einer mit einem ehemaligen Nationalspieler umzugehen, wie seit dem Talent Thomas Hässler beim BVB. Also das ist wirklich, das ist so ungeschickt und ein unforced error, würde ich mal sagen. Ich glaube natürlich auch da, ähnlich wie das Like von Gündogan, das war jetzt nicht von langer Hand geplant und großartig. Da hat er sich, diesen Satz hat er sich, glaube ich, nicht allzu lange überlegt, weil hätte er das, dann wäre es ja, also es ist einfach, das kannst du echt nicht machen. Dann
ist die Impulskontrolle der Protagonisten im Fußball aber wirklich in diesem Jahr nicht gut. Also es war wahrscheinlich immer schon so, aber man merkt sich ja immer eh nur die letzten 3 Wochen, aber die Impulskontrolle lässt echt zu wünschen übrig. Also wenn du es nicht hinkriegst, also bei Hoeneß und Rummenigge ist ja eh alles vorbei, ja. Also die haben ja, was das angeht, ein verbales Schließmuskelproblem. Aber was auch Kovac für Fettnäpfchen mitnimmt und
Und das ist, was ich an dem modernen Fußball kritisiere. Das ist das, was ich am modernen Fußball kritisiere. Dass die Fußballer, der Trainer und die Spieler nicht mehr nachdenken, was sie sagen. So, das war früher anders. Das war früher anders. Der Andi Breme, hier der ist jetzt Superstar in Öding. Ja, so sind wir Weltmeister geworden. Weil wir eben wussten, was wir tun, was wir sagen. Aber meine Meinung.
Jetzt habe ich eine Frage noch an euch. Nachdem die Sportbild letzte Woche dann ja sofort getitelt hat, Müller will im Winter weg. Jetzt mal ernsthaft, so wie ich mir bei Schweinsteiger nie vorstellen konnte, dass er woanders spielt als in München und es wirklich total fremd wirkte, ihn in dem Manchester United Trikot zu sehen. Welcher Verein würde denn, also Thomas Müller, der ja nicht mehr so ganz der Thomas Müller von vor 2, 3 oder 4 Jahren ist, aber wo würde der denn hinpassen, wenn du mal nach Europa schaust? Ich kann mir das auch einfach nicht vorstellen.
Fort Lauderdale. Hä? Kann eigentlich nur Fort Lauderdale sein.
Ja, das war ja auch eine tolle Geschichte in der Süddeutschen Zeitung, wo sie gesagt haben, Bayern hat wieder eine Lex Müller, so wie vor 40 Jahren beim Abgang von Gerd Müller. Und die Parallelen sind wirklich eklatant.
Lex also Barker heißt das. Lex
googelt Barker. Googelt mal bitte auf jeden Fall diese Müller-Geschichte in der Süddeutschen. Da haben sie es toll gegenübergestellt, dass die Bayern damals nicht verstanden haben, ihren wichtigsten Müller und ihre Identifikationsfigur vernünftig sozusagen in die Phase des langsamen Ruhestandes zu begleiten. Und diesmal haben sie es wieder nicht geschafft. Also die Parallelen sind eklatant.
Das haben sie gerade eben erst mit Ribéry und mit Robben geschafft. Das muss man fairerweise ja auch mal sagen. Das kann ihnen dann auch jetzt nicht bei jedem Spieler gelingen. Das ist natürlich schlecht, weil bei einem Verein wie Bayern München auch da gehen die Identifikationsfiguren flöten, also über den sportlichen Wert hinaus. Ist das natürlich dann ein bisschen schwierig, wenn du dir vorstellst, was 2013 noch für eine Bande von gestandenen Bayern den Pokal da in die Höhe gestemmt haben. Ist das natürlich auch ein Problem. Ja, wo kann so ein Müller hingehen?
Also beim FC St. Pauli ist immer ein Platz für Thomas Müller.
Nee, wir wollen schon, dass er im Profifußball bleibt. Also von daher... Dann hat er gesessen.
Aber da kann er mal zumindest irgendwie und dann auch natürlich ein größeres Publikum durch ihn dann sehen, wie es eigentlich ist, wenn man Fußball und Haltung zusammenbringt. So. Bitte. Das nur nochmal am Rande.
So, haben wir es jetzt?
Man weiß es nicht. Haben wir es? Ja, wusstet ihr übrigens, eine schöne Geschichte noch, ganz am Rande müssen wir zumindest mal erwähnen. Wusstet ihr, dass in Baden-Württemberg sich die Polizei überlegt hat, einfach weniger Polizisten ins Stadion zu schicken. Und wisst ihr, was die Folge der ganzen Geschichte ist? Also weniger Polizei in den Fußballstadien.
Pass auf, das Verbrechen als solches stagniert seitdem auf einem niedrigen Niveau.
So. Und das Ganze ist nämlich entstanden aus einem Dialog zwischen Ultras und der Polizei. Und siehe da, weniger Polizei in den Stadien und man stellt fest, Fußballspiele sind ja friedliche Großveranstaltungen.
Aber das ist doch toll, das ist doch, da haben wir es doch, jetzt hast du ja wirklich nochmal schön abgebunden, Mike.
Oder?
Ja.
Ich könnte jetzt noch darüber reden, dass die Zahl der sexuellen Übergriffe beim Oktoberfest gestiegen sind, aber das lassen wir.
Wir können aber auch einfach sagen, was ist der Fußball für eine miese Sau oder der Fußballgott oder wie auch immer, dass natürlich in der Woche, wo es dann um diese ganzen Sachen mit Gündogan und so geht, natürlich Gündogan 2 Tore schießt, ne? Was er wahrscheinlich nie wieder machen wird für die Nationalelf. Also das nur wieder so, der Fußball bleibt sich selbst treu und es ist wirklich einfach, das könntest du keinem Redakteur als Geschichte verkaufen, aber der Fußball kriegt es immer wieder hin. Das ist noch absurder als Tatort
München. So, jetzt reicht's. Jetzt hast du ein Nationalheiligtum angegriffen. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss.
So.
Du, ey, ich stand Samstagnacht mit der Staatsanwältin aus dem Tatort Münster draußen, die rauchte vorm Hotel in Essen und sie hat 45 Minuten ihren Wikipedia-Eintrag nachgetanzt und es war herausragend in dieser Stimme, die könnte mir alles erzählen.
Ich sag mal, wir gehen jetzt.
Hab euch lieb, ihr Mäuse, und Lukas, lass Evalin und Mike in Ruhe, sonst komme ich da persönlich dahin. Ne?
Absolut.
Okay. So, also, ich dickes Küsschen. Drauf.
Ich hab dir auch eine Tschüss. Überraschung hinterlassen Tschüss. In deiner Wohnung.
Oh Gott, du Tschüss. Hast mir irgendwo in eine Ecke geschissen.
Ist das so infantil manchmal?
In meiner Welt ist das aber genau dann das.
Ich erzähle als letzte Geschichte noch, nur für alle, die es noch nicht in den sozialen Medien mitbekommen haben. Ich war ein paar Tage in Mickys Wohnung in Bochum und ich habe ein Drittel seines Rode-Mikrofons gefunden. Wenn wir die letzten Teile auch noch finden, sind wir auf Jahre hinaus unschlagbar. Darauf freue ich mich. Und das ist es für mich gewesen jetzt. Ich gehe jetzt raus und gucke am Bahnhofsviertel in Frankfurt, was da so los ist.
Lukas hat in Bochum meinen Ständer gefunden. Vielen Dank. Küsschen. Tschüss. Oh,
bitte, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Wirklich. Lass mich. Ich will nicht mehr. Befreit mich. Ich befreit mich. Oh.